Medien global.
This is CNN breaking news.
I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Good morning. It's Monday, May 2nd. This is a special edition of American Morning. I'm Christine Rome. And as the president spoke, crowds waving U.S. flags gathered outside the gates of the White House. They cheered USA and sang the national anthem.
Jubel über die Nachricht im US-Nachrichtensender CNN am 2. Mai, die Al-Qaida-Leitfigur Osama bin Laden sei bei einer Kommandoaktion der Eliteeinheit Navy SEALs getötet worden. Die Umstände der Aktion allerdings sind zunächst eher vage, sodass genährt mit berechtigtem Misstrauen, denn die Liste der Nebelkerzen und Lügengeschichten nicht nur der US-Administrationen sind lang, diverse Verschwörungstheorien kursieren. Licht ins Dunkel zu bringen, ist natürliche Aufgabe von Recherchejournalismus und so lesen wir unter anderem im neuesten Printspiegel. Die Kommandosoldaten dringen in den ersten Stock ein und töten im Feuergefecht den Kurier Bin Ladens und einen Verwandten. Eine Frau stirbt im Kugelhagel. Im zweiten Stock stoßen die Angreifer auf Bin Laden und seine Familie. Eine Frau stürzt sich auf die Soldaten, die ihr ins Bein schießen. Bin Laden stirbt an Schüssen in Kopf und Brust. Auch ein Sohn des Terrorchefs kommt ums Leben. Nach rund 40 Minuten ist das Gefecht beendet. Obama sprach als erster in die Stille danach: Wir haben ihn. Das mutet wie eine Szene aus der Krimiserie 24 an. Woher wissen wir eigentlich, dass es nicht vielleicht doch scripted, fiktionale Realität war? Und damit ein Hallo nach Hamburg zu Britta Sandberg. Sie ist stellvertretende Ressortleiterin Ausland beim Spiegel, die die Recherchen koordinierte und Autorin der beigelegten Bin Laden-DVD ist. Welche Quellen hatten Sie denn für die von mir sehr stark eingekürzten Abläufe in jener Nacht?
Na, wir haben das gemacht am Montag, als wir natürlich davon erfahren haben, was dort passiert ist, was wir immer machen in solchen Fällen. Das heißt, wir haben einfach enormen Aufwand betrieben. Wir hatten 11 Kollegen, die insgesamt an dieser Titelgeschichte, nur an dem Text der Titelgeschichte gearbeitet. Andere haben noch Gespräche, Interviews geführt. Und die haben mit vielen Leuten gesprochen. Die haben mit Leuten gesprochen aus der US-Regierung. Die haben amerikanische Quellen ausgewertet. Das heißt, wir haben in diesen Tagen der Woche so viele Details und Fakten uns angeschaut und ausgewertet und sind dann bei denen geblieben, die uns am verlässlichsten schienen und aus denen wir diese Rekonstruktion dann erstellt haben. Wobei, das muss ja auch klar sein, es da Stellen gibt, wo auch wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, dass es so und so war. Das haben wir immer als solches kenntlich gemacht und haben geschrieben, so berichten es die Amerikaner hinterher. Also zum Beispiel, Bin Laden scheint nicht bewaffnet zu sein, sagen die Amerikaner, aber in Reichweite, so berichten sie es hinterher, entdecken die Navy SEALs eine Kalaschnikow und so. Wir haben versucht, für den Leser kenntlich zu machen, auf welche Informationen man sich verlassen kann, die im Prinzip jetzt so dastehen, dass man davon ausgehen kann, dass es so gelaufen ist und welche man mit einem Fragezeichen vorsichtigerweise versehen muss.
Haben Sie Widersprüche entdeckt und damit vielleicht auch Manipulationsversuche?
Natürlich, das ist ja offensichtlich gewesen für jeden Tageszeitungsleser in dieser Woche, dass die Darstellungen da sehr auseinandergingen und haarsträubend teilweise auseinandergingen. Mit der Frau, die sich angeblich als Schutzschild da vor ihm geschmissen hätte, was dann ja letztendlich gar nicht so war. Die Frage der Bewaffnung ist eine andere. Da ist ja vieles durcheinander gegangen. Wir beschränken uns ja in unserem Stück überhaupt nicht nur auf die Rekonstruktion des Zugriffs, sondern wir setzen ja viel eher an, und das ist für mich journalistisch eigentlich auch die interessantere Recherche gewesen, nämlich nochmal zu schauen, wie sich die Jagd auf Bin Laden gestaltet hat in den vergangenen ja fast 10 Jahren. Und auf der anderen Seite zu gucken, wie es jetzt letztendlich, was in welchen Epochen und Schritten und Puzzlesteinen zu diesem Zugriff geführt hat. Und jenseits dessen, was wir gemacht haben, was wir immer machen in solchen Fällen, also dass wir Leute rausschicken, Geld ausgeben, diese große Spiegelmaschine anschmeißen für eine Recherche, hatten wir in diesem Fall nochmal eine besondere Situation. Wir hatten ja die Gefangenenakten aus Guantanamo vorliegen, aus einer Kooperation mit der Enthüllungsplattform WikiLeaks heraus. Und aus diesen Akten, die hatten wir schon angefangen auszuwerten. Das war ja in dem Spiegelheft der Vorwoche schon Thema von mehreren Artikeln. Und die haben wir uns dann natürlich nochmal ganz genau auf diese Spuren hin angeschaut. Und das war natürlich auch das, was uns dann von anderen unterschieden hat, dass wir diese Akten vorliegen hatten und dass wir sie genau anschauen und auswerten konnten.
Bei WikiLeaks stellt sich ja natürlich dann auch die Frage, inwieweit konnten Sie denn die Echtheit der Akten tatsächlich für sich klären?
Ja, das war jetzt nicht Aufgabe dieser Woche, die Echtheit der Akten zu klären. Das hatten wir ja bereits zuvor gemacht und im Übrigen waren wir da ja auch nicht alleine. Das haben wir gemeinsam auch mit anderen internationalen Medien gemacht. Ich glaube, die Echtheit der Akten als Akten, also in diesem Fall ging es ja um sogenannte Detainee Assessments, also Gefangeneneinschätzungen, die in den Jahren 2002 bis 2009 in Guantanamo entstanden sind. Die steht außer Frage. Ich habe zum Beispiel in der Woche davor mit dem ehemaligen Chefankläger aus Guantanamo, der inzwischen zurückgetreten ist, gesprochen, der mir das alles bestätigt hat. Also da gibt es ja bestimmte Standards, wie das aufgeschrieben wurde. Das kann man ja abgleichen, ob das ungefähr oder ob das genau so war. Und das war so. Man muss natürlich auch mit dem Inhalt dieser Akten vorsichtig umgehen, weil man ja weiß, wie teilweise Aussagen der Gefangenen zustande gekommen sind, nämlich unter Folter. Und weil man auch weiß, dass auch wenn keine Folter bei diesen Vernehmungen eine Rolle gespielt hat, dass Gefangene nicht immer die Wahrheit sagen. Das heißt, wir haben Puzzlesteine in diesen Akten und diese Puzzlesteine ergeben ein Bild und auch mit diesem Bild muss man vorsichtig umgehen. Wir können aber ein bisschen oder sogar sehr ausführlich beschreiben, wie nämlich Puzzlesteine in diesen Akten dazu geführt haben, dass die Amerikaner ja schon sehr früh auf einen Kurier Bin Ladens aufmerksam geworden sind. Und die Spur zu ihm hat sie ja dann auch letztendlich nach Abbottabad geführt. Und das lässt sich relativ gut aus den Akten rekonstruieren. Das haben ihm übrigens auch die sehr schnellen Kollegen der New York Times auch schon, ich glaube, Mitte der Woche war, hatten sie einen hervorragenden Artikel, in dem sie das beschrieben haben. Und das liest sich natürlich wie ein Krimi, weil die Jagd nach Bin Laden war ein Zusammentragen, war wie ein großes Puzzle. Und dann kamen immer neue Steine dazu. Und das wiederum macht das Ganze dann auch zu einem großen Krimi.
Weil Sie das Stichwort Krimi selbst geben und weil man als, ich sag mal, mediensensibilisierter Mensch über Jahre hinweg auch immer misstrauischer wird, nehmen wir nur zum Beispiel den Kriegsgrund für den letzten Irakkrieg, dass angeblich Massenvernichtungswaffen im Irak entdeckt wurden und dann die CIA irgendwie sagen musste, das war eine Panne. Also man ist ja immer misstrauischer und Sie beschäftigen sich schon seit Jahren mit Bin Laden, der ja auch mal die CIA im Kampf gegen die Sowjetunion unterstützt hat und immer wenn Geheimdienste ins Spiel kommen, muss man damit rechnen, dass hier Desinformation und Manipulation auch ins Spiel kommen. Manchmal wird die Wahrheit sogar doppelt verdreht, damit man denkt, es sei eine Lüge. Also kurz, wie recherchiert man im Sumpf der Täuschung, ohne, sagen wir mal, ein schlechtes Gefühl zu haben, dass man vielleicht nur die Spitze des Eisberges kennt?
Naja, ich glaube, also ein Gebot ist natürlich die Vorsicht. Die Vorsicht und das auch dem Leser dann klar zu machen, zu sagen, hier haben wir jetzt Angaben, wir können aber da nicht den Stempel 100% richtig drauf machen. Also wir haben ja an bestimmten Stellen im Heft zum Beispiel, haben wir eine Grafik gemacht, um den Ablauf dieses Zugriffs der Operation Geronimo zu zeigen. Da steht aber oben dick drüber mutmaßlicher Ablauf der Operation und es sind auch die Quellen, aus denen wir uns da bedient haben, nämlich die Washington Post in unserer eigenen Recherchen unten in der Grafik angegeben. Das heißt, wir haben versucht, da so präzise und genau wie möglich zu sein. Ansonsten haben sie natürlich verschiedene, würde ich sagen, wie soll man das nennen, Werkzeuge, Dinge abzugleichen. Es gibt zu Bin Laden ja, Akten, es gibt Untersuchungsausschüsse, es gibt Senatsanhörungen, es gibt Leute, die in dieser Jagd beschäftigt waren, die es nicht mehr sind, die man sprechen kann. Da gibt es schon Möglichkeiten, Dinge zu überprüfen und meine Fantasie reicht immer für vieles aus, dafür, dass uns Vorgänge verfälscht oder nur lückenhaft dargestellt werden, dafür auch, dass uns Vorgänge vollkommen verschwiegen werden. Sie reicht weniger dafür aus, dass jetzt zum Beispiel diese gesamte Aktion des Zugriffs eine einzige große Erfindung sein könnte. Da spricht eigentlich alle Erfahrung dagegen. Warum sollte man das tun? Dazu sind dann auch in einer solchen Einheit zu viele Leute daran beteiligt, die hinterher das dann aufdecken können. Da ist ja keine Not, irgendwie sich einen solchen Zugriff auszudenken.
Halten Sie die Fotos aus dem Lagezentrum für PR-Fotos oder für authentisch?
Also wenn man sich Frau Clinton bei diesem einen Foto, was ja immer in allen Zeitungen war, mit der Hand vorm Mund davor stellt, dann würde ich sagen, war das schon ein eher ein bisschen unkontrollierter Moment. Trotzdem wird es natürlich irgendwo dazwischen liegen. Es sind Fotos, die wahrscheinlich die Situation in dem Lagezentrum dokumentieren, aber allein die Tatsache, dass sie gemacht worden sind und dass sie dann ja auch zur Veröffentlichung autorisiert wurden, macht sie natürlich in irgendeiner Form auch zu PR-Fotos, das ist ja keine Frage.
Ist das ungewöhnlich, dass sich Menschen, die eine Hinrichtung sozusagen live verfolgen, fotografieren lassen? Oder ist das jetzt nur...
Ja, das stimmt ja so nicht. Die haben nicht die Hinrichtung live verfolgt. Das war ja auch eine der vielen widersprüchlichen Informationen am Anfang dieser Woche. Also die im Lagezentrum, in diesem Situation Room im Weißen Haus gesessen haben, die haben den CIA-Chef Panetta auf dem Bildschirm gesehen. Der wiederum hatte Bilder teilweise aus diesen Helmkameras und von dem Einsatz vorliegen und hat sie kommentiert. Der hatte aber auch zwischendurch 20 Minuten Totalbildausfall. Und der eigentliche, also nach unseren bisher vorliegenden Informationen und wenn wir das auch mit amerikanischen Kollegen abgeglichen haben, ist jetzt das, was wir Hinrichtung nennen, nicht irgendwie live. Also ich glaube oder weiß nicht, ob es da Bilder gab, die Panetta dann in dem Moment live gesehen hat. Nach meinen Informationen nach eher nicht. Garantiert sind die aber nicht live ins Weiße Haus übertragen worden.
Also es ist nicht normal, dass sich Regierungsleute weltweit in so einer Art Making-of bei wichtigen Entscheidungen filmen oder fotografieren lassen.
Sagen Sie.
Nein, das ist jetzt eine Frage, die, also es war schon eine besondere Situation und man muss natürlich fragen, warum wurde das gemacht?
Naja, wie natürlich die Jagd auf Bin Laden insgesamt eine besondere Situation war. Ich habe das ja versucht zu beantworten, als Sie gefragt haben, ob das jetzt nun PR-Fotos sind oder einfach Fotos, die ein reales Geschehen dokumentieren. Von dem Moment an, wo jemand wie Obama oder wer immer das entscheidet, erlaubt, dass diese Fotos in dem Moment gemacht werden, ist doch klar, dass sie sich vorbehalten, die für etwas zu benutzen, was ihnen selber eher zum Vorteil als zum Nachteil gereichen würde. Wenn die Operation anders ausgegangen wäre, weiß man nicht, ob sie veröffentlicht hätten. Und alle Umfrageergebnisse zeigen ja, dass ihm das nun erstmal nutzt. Das ist bestimmt kein Normalfall. Ich würde aber auch sagen, dass diese ganze Jagd und das, was das mit Amerika gemacht hat, auch kein Normalfall im politischen Leben ist und war.
Würden Sie dennoch mir zustimmen, dass bei aller Faktendichte und bei aller journalistischen Sorgfaltspflicht, dass es angemessen ist, in diesem konkreten Fall dennoch so einen Hauch von Misstrauen mitzubringen beim Lesen Ihrer Titelgeschichte?
Naja, ich würde natürlich jetzt nicht sagen, dass jemand misstrauisch den Spiegel aufschlagen muss, weil die Erwartung an uns sollte ja sein, dass wir das, was man in der Woche liefern kann an Fakten und Hintergründen und an Details zusammentragen. Das haben wir getan, haben wir einen irren Aufwand betrieben, um das zu machen. Und dass wir an den Stellen, wo wir sagen, da könnte es so gewesen sein, das auch kenntlich machen dem Leser, dass er natürlich unterscheiden kann, was ungefähr oder was tatsächlich so gewesen ist und was noch, was sich vielleicht erst in den folgenden Wochen und Monaten klären lassen wird. Eines ist natürlich klar und alles andere wäre, glaube ich, auch eine falsche Erwartung. Eine Rekonstruktion, die man in der Woche des Geschehens macht, also in den Tagen danach, die kann natürlich jetzt nicht die absolute Wahrheit zu dem, was da gelaufen ist, liefern. Also Rekonstruktionen, so wie sie der Spiegel ja auch immer wieder gemacht hat, die ganz ausführlich sich nochmal eines historischen Ereignisses annehmen. Die
wie der 11. September zum Beispiel.
Der 11. September oder wie die Kundes-Affäre, für die ja nun Spiegeljournalisten, meine Kollegen gestern Abend hier beim Henry-Nannen-Preis nochmal ausgezeichnet wurden mit dem Preis für besondere Investigation. Das ist eine Geschichte gewesen, die ist, ich weiß jetzt nicht genau, 5 oder 6 Monate nach dem Ereignis erschienen. Also in dem Moment, wo man wirklich viel Zeit hat, wo man an Leute rankommt, an die man natürlich in der Woche selbst nicht rankommt. Was wir versucht haben, ist, so viel zusammenzutragen, wie es in dieser Woche möglich war, dem Leser kenntlich zu machen. Das wird eher so gewesen sein, da verstricken sich die Amerikaner in Widersprüche oder drüber zu schreiben, mutmaßlicher Ablauf der Operation. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns jetzt nicht das letzte Mal mit diesem Vorgang beschäftigen und dass es dann mit zeitlichem Abstand auch möglich sein wird, es nochmal vielleicht ganz anders zu beschreiben und mit noch mehr Details zu versehen.
Mein Britta Sandberg, sie ist stellvertretende Ressortleiterin Ausland beim Spiegel, die Recherchen zum Tod von Bin Laden koordinierte und die Autorin der beigelegten Bin Laden DVD ist. Vielen Dank.